Hallo. So. Herzlich willkommen. Heute Sonntagnachmittag zu einem Vortrag zum Thema Forst überall. Mein Name ist Carsten Strothmann und ich bin Mitglied der Forstgesellschaft. Das ist so eine Benutzervereinigung, die sich um diese Programmiersprache kümmert. Worum es geht, werde ich gleich noch mal im Detail erklären. Ich bin ein relativer Späteinsteiger in die ganze Geschichte. Ich habe Forst schon immer, seitdem ich mich eigentlich mit Computern beschäftige, immer auf dem Radar gehabt. Das hat bei mir angefangen Mitte der 80er Jahre, so im Schulzeitalter. Und dann später auch, als ich beruflich mit Computern zu tun hatte, hatte ich das Thema immer im Blick. Aber ich habe nie wirklich was Praktisches damit gemacht. Und dann im Jahr 2000 hatte ich die Gelegenheit, weil ich nur halbtags eine Arbeit hatte, mich mal näher damit zu beschäftigen. Und seitdem mache ich auch wirklich aktiv was zu dem Thema. Und das Thema möchte ich euch jetzt vorstellen. So, Forst, was ist das? Eine Programmiersprache, eine relativ alte Programmiersprache sogar. Entwickelt wurde sie von einem Herrn Charles Moore, den seht ihr da vorne, in den 70er Jahren, so circa 1972. Ganz genau lässt sich das nicht festlegen, weil dieser Chuck Moore hat sich nicht hingesetzt und hat sich entschieden eines Tages, oh, jetzt erfinde ich mal eine Programmiersprache, sondern das hat sich einfach aus seiner Arbeit entwickelt. Er hat damals auf Rechnern verschiedenster Art Maschinensprache programmiert. Und wie ihr vielleicht wisst, Maschinensprache ist prozessorabhängig. Das heißt, Maschinensprache von Prozessor A sieht ganz anders aus wie Maschinensprache von Prozessor B. Und um sich da die Arbeit zu erleichtern, hat er angefangen, bestimmte Routinen, die er immer wieder braucht, zu kapseln, da sich kleine Bibliotheken aufzubauen und das immer mehr zu automatisieren. Er hat für den Aufruf dieser Bibliotheksroutinen, die er sich geschrieben hat, einen sogenannten Stapelspeicher gebraucht. Bei den CPUs, wo so ein Stapelspeicher gleich drin war, hat er den in Hardware genommen. CPUs, die den nicht hatten, da hat er den in Software nachsimuliert. Und irgendwann hat er dann geguckt und gesagt, was ich da gemacht habe, sieht ja aus wie eine neue Programmiersprache. Sowas gab es vorher nicht. Dann geben wir das mal in die Welt. Er hat es dann Forst genannt und die Geschichte ist so, wie der Name zustande gekommen ist. Er hat um 1972 auf einer alten IBM-Maschine gearbeitet, ich glaube eine 1130 oder sowas war das. Und diese Maschine hat nur 5 Buchstaben für Dateinamen erlaubt. Und diese neue Programmiersprache, die er da entdeckt hat, meinte er, das ist jetzt eine Programmiersprache der 4. Generation. Ja, und weil aber nur 5 Buchstaben im Dateinamen möglich war, hat er das U rausgeschmissen und Forst ist als Name hängen geblieben. Nun, wenn man Forst vergleicht mit anderen Programmiersprachen, tut man sich schwer, weil Forst ist nicht so wie C, ist auch nicht wie Pascal, ist auch nicht wie Java, ist auch nicht wie Python, ist was ganz Eigenes. Es ist eine Postfix-basierte, Stack-basierte Programmiersprache. Ich zeige euch gleich ein paar Beispiele. Ich mache auch eine Demo, wie so das aussieht, wenn man in Forst programmiert. Dann wird es euch vielleicht ein bisschen klarer. Vielleicht ein naher Verwandter von Forst als Programmiersprache ist PostScript, das viele von euch möglicherweise aus Druckern erkennen. Und PostScript ist nicht nur ein Dateiformat, mit dem man einem Drucker sagen kann, wie er ein Papier bedrucken soll, sondern es ist eine volle Programmiersprache. Man kann damit auch richtig Programme schreiben. Und dieses PostScript ist halt auch ähnlich wie das Forst. So, was ist Forst? Erstmal, Forst ist komplett anders als andere Programmiersprachen. Deswegen tun sich Leute, die vorher andere Programmiersprachen schon mal gelernt haben, relativ schwer Forst zu lernen, weil man muss ganz viel Wissen wegschmeißen und wieder ganz unvoreingenommen rangehen. Wenn man versucht, Konzepte, die man bei Java, bei Python, bei Ruby gelernt hat, auf Forst anzuwenden, geht das erstmal schief, weil Forst arbeitet da ganz anders. Es ist aber so, dass wenn Leute vorher noch nie programmiert haben, die relativ einfach mit Forst klarkommen. Wir haben in unserer Gruppe, in der Forstgesellschaft, einen Lehrer, der arbeitet an einer integrativen Gesamtschule. Das heißt, Behinderte und Nichtbehinderte lernen dort zusammen. Und der macht mit denen Roboterbau, und zwar hauptsächlich mit Mädchen. Und die machen das in Force. Und für die ist das ganz natürlich, das zu machen. Weil in Force kann man interaktiv arbeiten, man kann einfache kleine Befehle machen, zum Beispiel wie Roboter, hebe den Arm, Roboter, geh einen Schritt vor, Roboter, drehe dich um 90 Grad. Und dann reiht man diese Befehle einfach hintereinander, um eine Abfolge von Bewegungen zu bekommen. Und das kann man einzeln ausprobieren. Und das ist ein sehr direktes Arbeiten, weil man immer direkt die Rückmeldung kriegt von dem Gerät, von dem Roboter in diesem Fall. Eine weitere Eigenschaft von Force ist, dass es sehr, sehr kompakt ist. Und zwar kompakt in der Hinsicht, dass so ein ganzes Force-System inklusive Compiler und was man so Entwicklungsumgebung, also Force-Programmierer braucht, passt so zwischen 8 und 20k bei den kleineren Mikrocontroller-Forces. Auf dem PC kann es dann schon mal 100 Kilobyte groß sein, aber das ist ja nichts. Wenn man sich heute anguckt, wie viel der GCC, wie viel Megabyte so ein C-Compiler auf der Platte verbraucht, dann sind 100 Kilobyte ja gar nichts. Und deswegen ist Force auch sehr, sehr schnell. Weil in heutigen Prozessoren, gerade in so Desktop-Prozessoren wie den Intel-Prozessoren oder AMD-Prozessoren, da passt so ein Force komplett in den First-Level-Cache. Wenn man ein bisschen sinnig programmiert, das heißt nicht andauernd auf den Hauptspeicher zugreift, dann kann man auch mit der Geschwindigkeit, wie die CPU direkt mit dem First-Level-Cache arbeiten, seine Routinen abarbeiten lassen. Und das geht mit einer anderen Programmiersprache wie Python, Ruby oder C ganz, ganz schwer. Oder ist vielleicht sogar unmöglich. Und Force ist universell erweiterbar. Da komme ich später mit einer anderen Folie nochmal drauf zurück. Und es ist Open Source. Ja, wir sind hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen, da ist natürlich Open Source ganz wichtig. Damals gab es den Begriff nicht. Open Source, der Begriff ist, glaube ich, 1998 irgendwann entwickelt worden. Wichtig ist, bei Force seit 1977 gibt es einfach freie Versionen. Da gab es damals eine Gruppe, die Force Interest Group in Amerika. Die haben sich hingesetzt und haben gesagt, dieses Force ist einfach gut. Wir müssen dafür sorgen, dass viele Leute das benutzen. Deswegen sollte das frei verfügbar sein. Und die haben sich hingesetzt und für die damaligen Rechnerarchitekturen, die es so gab, einen Force entwickelt und haben den als Quelltext einfach rausgegeben. Man konnte den bestellen. Gedruckt und in den ersten BBS-Systemen, das heißt Mailbox-Systemen oder auch im Usenet konnte man den Source-Code finden und runterladen. Internet, Webseiten gab es damals ja noch nicht. So, ich schalte jetzt mal um und zeige euch so ein bisschen, wie das Force aussieht. Und zwar hier ist es jetzt das GNU-Force, was unter Linux läuft. Das gleiche GNU-Force gibt es auch für macOS, BSD, Linux, Windows und eigentlich fast alles, was es so an PC-Betriebssystemen auf der Welt gibt. Mach da mal so ein Terminalfenster auf. Eine größere Schrift rein hier. So. Und da bin ich. Wenn ich das Force starte, das ist jetzt erstmal ein grundlegender Unterschied zu anderen Programmiersprachen, ist, dass ich die Programmierumgebung starte und dann fange ich an als Programmierer meine Programmierumgebung so abzuändern, dass sie mein Programm wird. Das heißt, bei C oder Python oder so weiter habe ich einen Compiler oder einen Interpreter und ich habe meinen Quellcode. Und ich jage meinen Quellcode durch den Compiler und kriege hinten ein Programm raus. Bei Force ist das anders. Bei Force starte ich mein Force, was sozusagen der Grundwortschatz und die Grundfunktionalität ist, die das Force mitbringt. Und dann fange ich an, Sachen hinzuzufügen und Sachen wegzunehmen. Und das mache ich so lange, bis das Force meine Anwendung geworden ist. Und dann speichere ich das Ganze wieder ab. Und das ist dann mein System. Das ist ähnlich wie bei Smalltalk. Smalltalk arbeitet auch so oder bestimmte verschiedene Lisp-Systeme arbeiten auch so, dass die so eine Image-Datei haben, an der man arbeitet. Das GNU-Force auf dem PC ist sehr, sehr mächtig. Es gibt einen Befehl im Force, wo man sich anzeigen lassen kann, was so die Grundbefehle sind. Und dieser Befehl heißt Words. Weil jeder Befehl im Force, in dem Force-Sprachgebrauch heißt das Wort. Wort ist das gleiche wie eine Funktion oder eine Prozedur in anderen Programmiersprachen. Words listet die mir jetzt auf und da kriege ich eine ganz lange Liste. Und weil mein Linux-System hier sogar so schnell ist, scrollt das so schnell vorbei, dass man das jetzt gar nicht sehen konnte. Ich scroll mal hier hoch. Ihr seht, das sind bestimmt mehrere tausend Befehle, die da drin sind. Ja, das ist jetzt, weil das jetzt ein PC-Force ist und weil auf dem PC Speicherplatz en masse vorhanden ist, haben wir auch gleich so viele Befehle schon eingebaut. Wenn man das Ganze auf einem Mikrocontroller macht, wie so auf so einem Arduino, dann hat man nicht 1000 Befehle, dann hat man vielleicht 100 Befehle, 150 Befehle, mit denen man anfängt. Geht aber auch. Ja, ich brauche beim Arduino ja auch keinen Befehl, um irgendwie ein grafisches Fenster aufzumachen. Geht da auch gar nicht. So, ich will euch mal ein bisschen zeigen. Ganz wichtig, beim FORS ist der Stapelspeicher. Alle Programmargumente zwischen Befehlen werden über den sogenannten Stapelspeicher übergeben. Der Stapelspeicher ist ein Stück Speicher im Hauptspeicher, in dem wir Zahlen ablegen können, und zwar nur Zahlen. Ich lege hier mal 3 Zahlen ab. Das sind jetzt, ich habe jetzt eingegeben einfach 1, 2 und 3. Und das FORS fängt jetzt an, von der linken Seite nach rechts, was ich eingegeben habe, abzuarbeiten. Er findet eine 1 und sagt dann sich, oh, 1. Ist das ein bekanntes Wort? Ist das ein bekannter Befehl, den ich eingebaut habe? Guckt nach in der Liste der Wörter und findet, nein, 1 ist kein eingebautes Wort. Dann guckt danach, ist es eine Zahl? Ja, ist es eine Zahl? Gut, ist eine Zahl, packe ich auf den Speicher. Wenn es kein eingebautes Wort und keine Zahl ist, dann ist es immer ein Fehler. Das sind die Grundregeln. Das Gleiche passiert jetzt beim nächsten, eine 2. Ist es ein eingebautes Wort? Nein, dann ist es eine Zahl. Jo, wird auf den Stapelspeicher gelegt. 3 das Gleiche. Mit Punkt S kann ich mir anzeigen, was gerade auf dem Stapelspeicher liegt. Und zwar diese 3 Zahlen. Punkt S gibt mir aus, es gibt 3 Werte. Und zwar 1, 2 und 3. 3 ist oben, 1 liegt unten. So ein Stapelspeicher hat die Eigenschaft, dass ich immer auf den obersten Wert direkt zugreifen kann und auf die anderen darunter nicht. Das kann man sich so vorstellen wie ein Stapel Teller, der in einem Restaurant in so einer Mulde ist. Wenn man oben den obersten wegnimmt, rücken die anderen nach. Aber ich kann immer nur den obersten Teller wegnehmen. Wegnehmen kann ich mit dem Befehl Punkt. Das ist nämlich der Print-Befehl. Der Punkt-Befehl nimmt den obersten Wert weg und druckt den auf dem Bildschirm aus. In diesem Fall 3. Was würde passieren, wenn ich nochmal Punkt eingebe? Dann kommt die 2 raus, korrekt. Weil die 3 ist ja jetzt weg. Ja? Und wenn ich das nochmal mache, kommt die 1 raus. Und wenn ich es jetzt nochmal mache, dann kommt ein Fehler, weil nichts mehr da ist. Genau. Stack Underflow. Ich habe versucht, was aus dem Stack rauszunehmen, da war ja gar nichts drin. Ja, kriege ich eine Fehlermeldung. So, das ist erstmal so die grundlegende Idee. Damit kann ich jetzt arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich die Zahl 12 mit der Zahl 34 addieren möchte, dann sage ich 12, Leerzeichen 34, Leerzeichen plus. So, was passiert hier? Das FORS wiederum, wenn ich jetzt Eingabetaste drücke, fängt links an, geht nach rechts durch, guckt 12. Ist das ein bekanntes Wort? Nee. Ist es eine Zahl? Ja. Wird auf den Stapelspeicher gelegt. 34. Ist es ein bekanntes Wort? Nein. Ist es eine Zahl? Ja. Wird auf den Stapelspeicher gelegt. Dann plus. Ist es ein bekanntes Wort? Ja, ist es ein bekanntes Wort. Dann guckt er gar nicht nach, ob es eine Zahl ist, ist nämlich uninteressant. Dann wird geguckt, dann wird sofort die Funktion plus aufgerufen. Und die Funktion plus, die ist so definiert, dass sie die obersten Werte vom Stapelspeicher nimmt, zusammen addiert und das Ergebnis wieder auf den Stapelspeicher drauflegt. Wie viel man da reinspeichern kann. Hier beim PC, beim GNU-FORS, so viel Speicher, wie ich da im Linux-System habe. Bei einem Mikrocontroller hat man da möglicherweise 20 Stellen, die man da reintun kann. Generell ist aber die Regel, man sollte nie mehr als 6 Werte auf dem Stapelspeicher haben, weil als Programmierer kann man sich so 6 bis 7 Werte gut merken im Kopf und so die Reihenfolge auch noch im Kopf halten. Wenn man mehr da drauf legt, dann kommt man garantiert durcheinander. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass man sich das Programm so einteilt, dass man nie mehr als 6 Werte da auf dem Stapelspeicher liegen hat. Wenn ich jetzt Eingabetaste drücke, sagt er erstmal nur OK. Heißt, da habe ich keinen Fehler gemacht. Das Ergebnis liegt jetzt auf dem Stapelspeicher. Wie kriege ich es zu sehen? Punkt. Ja? 46, korrekt. 12 plus 34. Jetzt mache ich mal was Böses. ich zeige euch erstmal, wie man was Neues definiert. Das Schöne bei Force ist, dass die Befehle, die man selbst da reinprogrammieren kann, in keiner Weise sich unterscheiden mit den Befehlen, die schon im Force drin sind. Das ist auch ein Unterschied zu anderen Programmiersprachen. In C oder Python gibt es bestimmte Sprachkonstrukte, die ich zwar benutzen kann, aber ich kann nicht genauso mächtige Sprachprodukte selber reinprogrammieren in die Sprache. Ich kann die Sprache nicht erweitern in der Hinsicht. Bei Force geht das. Wenn man die Sprache erweitern möchte um einen neuen Befehl, fängt man mit einem Doppelpunkt an. Doppelpunkt heißt Compiler einschalten. Dann mit dem Leerzeichen getrennt kommt der Name des neuen Wortes, das da definiert werden soll. Hier möchte ich ganz gerne eine neue Funktion machen, die, im Englischen möchte ich ein Square berechnen. Was ist das nochmal im Deutschen? Das Quadrat, jawohl, das Quadrat einer Zahl. Ich mache sehr viele Schulungen in Englisch, deswegen habe ich manchmal diese Sache, dass mein Gehirn auf Englisch geschaltet ist und ich dann auf die deutschen Worte nicht mehr komme. So, Quadrat. Quadrat ist der Name des neuen Wortes, das wir definieren. Und in Klammern sind Kommentare. Ich schreibe jetzt mir hier einen Kommentar dahinter, damit ich weiß, was Quadrat macht. Und Quadrat nimmt eine Zahl n und liefert aus n mal n. Sowas nennt man einen sogenannten Stack-Kommentar. Der sagt dem Programmierer, dass diese Funktion Quadrat nimmt das als Eingabe vom Stack und legt das hinten raus, nämlich n mit sich selbst mal genommen. Und der Algorithmus, um ein Quadrat zu berechnen, ist in Force dup und Stern. Dup dupliziert den obersten Eintrag, nämlich n, dann haben wir zweimal n oben liegen, und Sternchen multipliziert n mit sich selbst, nämlich die beiden obersten Werte, die auf dem Stapelspeicher liegen. Das Semikolon schaltet den Compiler wieder aus und schaltet mich wieder auf die Kommandozeile, sodass ich dann wieder interaktiv mit dem Force arbeiten kann. Eingabetaste, sagt er mir okay, weiß ich, habe ich keinen Fehler gemacht, habe ich alles korrekt eingetippt. Probieren wir es mal aus. 9 Quadrat Punkt, damit wir es auch sehen. Punkt ist 25. Funktioniert also. Also so definiert man neue Wörter. Das Schöne beim Force ist, dass es... Ja, bitte? Das sind jetzt volle Integerzahlen. Floating Point... bitte? Hier auf dem Stack gibt es nur Integer. Es gibt aber die Möglichkeit beim Force einen extra Floating Point Stack zu machen und der hat dann echte Floating Point Zahlen, wenn ich damit rechnen will. Vieles lässt sich aber auch ganz normal mit Integern berechnen, wenn man entsprechend die skaliert. Skalieren heißt, wenn ich Euros rechnen will mit Cent, dann kann ich natürlich sagen, ich sage so und so viel Euro, Komma, so und so viel Cent. Ich kann aber auch sagen, dass alles, was ich auf dem Stapel habe, immer Cent sind. Und wenn ich Euros ausgebe, dann teile ich den Wert durch 100 und dann habe ich meinen Euro und Cent hinten dran. Ja, vor 20 Jahren auf einem 16-Bit- oder 8-Bit-Computer sind die Integers auch wirklich 16-Bit-Zahlen. Hier bei dem GNU-Force ist es so, es hängt davon ab, welche Architektur ich habe. Habe ich mein Linux auf 32-Bit, dann sind die Werte auf dem Stack 32-Bit-Zahlen. Habe ich das Ganze auf einem 64-Bit-Linux, dann sind die Werte 64-Bit-Zahlen. Wobei ich immer die Möglichkeit habe, auch die doppelte Zahlengenauigkeit zu benutzen. Das heißt, bei einem 32-Bit-Linux kann ich auch 64-Bit-Integer-Zahlen berechnen, die sogenannten Double Words, oder bei einem 64-Bit-System 128-Bit-Zahlen berechnen. Wenn ich größere Zahlen brauche, gibt es Bibliotheken, die mir Zahlen mit beliebiger Größe und beliebiger Genauigkeit berechnen lassen. So. habe ich euch gezeigt, wie jetzt so ein neues Wort definiert wird. Ich kann beim Force den Compiler und auch die Sprache vollständig ummodeln in meine eigenen, nach meinem eigenen Geschmack. Das ist gut, das hat aber auch schlechte Seiten. Die schlechte Seite daran ist, dass jeder Programmierer irgendwann sein eigenes Force hat. Ja, jeder fängt an der gleichen Ebene an. Und ich habe aber jetzt inzwischen meinen Carsten Strohmann Force, weil ich meinen Force so weit umgebogen habe, dass es mir entspricht. Und mein Kollege, der Erich Welde, hat vielleicht das Erich Welde Force, weil er das so umgemodelt hat, wie ihm das gefällt. Das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig, Quelltext auszutauschen, weil mein Force anders läuft als sein Force. Es ist zwar unten drunter alles Force, aber wir haben das ein bisschen abgewandelt. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel, wie man das abwandeln kann. Ich definiere Sternchen neu, das Multiplizieren neu und sag, Multiplizieren ist eigentlich Addieren. Und das macht man so, Doppelpunkt, schaltet den Compiler an, Sternchen ist der Name des neuen Wortes, kann auch ein Wort sein, was schon existiert und dahinter kommt der Algorithmus, der ausgeführt werden soll. Hier ist es, dass ich sage, immer wenn Sternchen ausgeführt wird, soll eigentlich addiert werden, nicht mehr multipliziert werden. Und jetzt kann ich sowas sagen wie 12, 34, Sternchen, 46. Ups, habe ich was falsch gemacht? Und undefined word, Quadrat, dort, 144. Das ist noch richtig. Warum ist das noch richtig? Das ist jetzt noch richtig, weil das Quadrat habe ich definiert, bevor ich Sternchen umdefiniert habe. Das heißt, in dem Quadrat ist noch die alte Funktion drin, nämlich dass ein Sternchen immer mal nehmen ist. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich das Sternchen umdefiniert habe, dass das nämlich jetzt Addition ist, alles, was ich jetzt danach neu mache, würde dann auch mit der neuen Funktionalität rechnen. Also wenn ich jetzt hier nochmal hingehe und jetzt nenne ich Square. Square. Square macht das gleiche wie Quadrat, nämlich Dupp, Sternchen, Semikolon. Und wenn ich jetzt sage 12 Square, dann kommt nur noch 24 raus, weil er jetzt nicht 12 mal 12 rechnet, sondern nur noch 12 plus 12. Ja, das war jetzt ein ziemlich simples Beispiel, wie man den Compiler umbiegen kann. Aber damit kann ich auch nette Sachen machen, da habe ich gleich eine Folie darüber, wie ich dem Force, was von Hause aus gar nicht objektorientiert ist, wie ich das Objektorientiertheit beibringen kann. Oder ich habe im Januar war ich auf einer Programmiererkonferenz, so eine Art Hackathon oder so weiter, und da brauchte ich Lambda-Funktionen. Ich brauchte sowas funktionales Programmieren. Ich habe einen halben Tag darüber nachgedacht, wie ich das in Force am besten machen kann. Es waren hinterher zwei Zeilen Programmcode und zwar jeweils ungefähr 20 Zeichen einzutippen, zwei Zeilen, 20 Zeichen, 40 Zeichen insgesamt, um meinen Force in ein volles funktionales System zu machen, also ähnlich wie Lisp oder Scheme oder so weiter mit Lambda-Funktionen. Das ist das Nette bei Force, wenn einem irgendwo eine Limitation auffällt, etwas, was man braucht, kann man sich dran stricken und dann kann es das auch. Hier müsste ich es speichern. Ja, da gibt es einen Befehl Save System, da kann ich das abspeichern und dann sind meine Sachen drin. Wenn ich beim Mikrocontroller arbeite, wie beim Arduino oder so ein MSP430, da wird in der Regel in den Flash direkt reinkompiliert. Das heißt, wenn ich da Strom wegziehe und wieder reinstecke, ist alles immer noch da, weil es im Flash ist. Hier ist es im Hauptspeicher, im RAM. Wenn ich das Programm beende, ist es erstmal weg. Muss ich also dann zwischenspeichern. Ja? Ja. Da gibt es das nette Wörtchen Forget. Ja, Forget Sternchen. Öpp, mag er nicht. Nee, das macht nichts, weil er würde dann Square auch vergessen. Es kann nur sein, dass es hier das Forget nicht gibt. Muss nur gucken, ob Forget. Nee, er kennt Forget nicht. Okay, ist hier nicht eingebaut. Es gibt bei einigen FOSS-Systemen ein Wort, das nennt sich Forget. Sage ich dann Forget und das Wort, was ich vergessen will, und dann vergisst er alles bis zu dem Wort. Das heißt, alles, was ich, das Wort vergisst er und alles, was ich nachher definiert habe, wird auch vergessen. Ja, bitte. Nee, in diesem Fall nicht, weil das Wort kein Wert ist, was auf dem Stapelspeicher liegt. Weil der Name ist ja kein numerischer Integerwert, sondern was dann passiert ist, dass das Forget liest, nachdem es, wenn es ausgeführt wird, liest es den nächsten Text im Eingabestrom ein und sucht das in der Liste der Wörter und nimmt das dann aus der Liste der Wörter raus. Das ist eine verkettete Liste und da wird einfach die Liste abgeschnitten an der Stelle.
Darf ich denn auch den Doppelpunkt neu definieren?
Ja, das wird auch gemacht. Damit erweitert man den Compiler, dass der dann neue Sachen kann. Ich kann alles, ich kann sogar Zahlen neu definieren. Ich kann sagen, Doppelpunkt 5 ist eigentlich 8 oder 9. Sagen wir mal, 5 ist 9. So, wenn ich jetzt sage 5 plus, ist es 18. Mach das mal in Python. Ja? So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, das ist ja esoterisch. Wo wird denn das überhaupt benutzt? Macht das überhaupt jemand heutzutage noch? Man hört von diesem Force ja gar nichts. Ja, es wird benutzt. Man sieht den Geräten oder dort, wo es benutzt wird, nicht an. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele hier zusammengetragen, wo es benutzt wird. Also, in allen Spark-Servern von der Firma Oracle, früher Sun, die haben etwas, was die brauchen, um das Betriebssystem zu laden. Beim PC heißt das BIOS. Bei anderen Systemen heißt das Ding Firmware und in den Spark-Maschinen ist was drin, das nennt sich Open Firmware und das ist ein Force. Das ist in Force geschrieben, das ist das allererste Softwareprogramm, was startet, wenn so eine Maschine Strom kriegt und das hat die Aufgabe, erstmal die ganze Hardware zu initialisieren, die Grafikkarte, den Hauptspeicher zu initialisieren, die Festplattensystem zu initialisieren und dann zu gucken, wo ist denn der Betriebssystemkern und den in den Speicher zu laden und dann den Betriebssystemkern zu starten. Das gleiche Open Firmware befindet sich auch in dem One Laptop per Child Laptop, dieser kleine Laptop für Entwicklungsländer. Der Wikireader ist ein kleines Gerät, Open Source Hardware, von den Leuten, die auch dieses OpenMoko Telefon gemacht haben. Und das ist ein kleines Gerät, mit dem man die gesamte Wikipedia offline mitnehmen kann, zum Beispiel im Urlaub. Und dieses Gerät arbeitet auch mit Force. Nicht alles, aber die ganzen hardware-nahen Prozeduren davon sind in Force geschrieben. Und wenn man den linken Knopf hält, während man das Gerät anschaltet, dann kommt man in ein Menü, wo man alle Force-Programme auf der SD-Karte, die da drin ist, aufgelistet bekommt und dann kann man die ausführen. Das heißt, man kann auf die SD-Karte auch seine eigengeschriebenen Force-Programme draufpacken und damit die Funktionalität dieses Gerätes erweitern. Und das ist viel einfacher, als wenn man da jetzt in C oder sowas schreiben wollte. FreeBSD, der Bootloader von FreeBSD, also sowas wie SysLinux unter Linux, der hat einen Force-Kern. Der ist nicht komplett in Force geschrieben, aber der hat einen Force-Kern, die sogenannte Force-Inspired Command Language. Und die kann man nutzen auch, um vor dem Laden des FreeBSD-Kernels noch bestimmte Aufgaben auszuführen. Zum Beispiel extra Hardware zu initialisieren, Treibermodule nachzuladen etc. Da wird es genutzt. Es wird auch wirklich in anderen Projekten genutzt, wo es nicht hardware-nah ist. Es gibt eine Firma in Südafrika namens CCS und die macht eine Planungssoftware für Großprojekte. Sowas wie Flughäfenbau oder Schiffebau. Und das ist eine Planung, wo man planen kann, wie viele Leute brauche ich? Bis wann muss was fertig sein? Sowas, was wahrscheinlich, also diese Software bräuchte wahrscheinlich der Berliner Flughafen, um mal fertig zu werden. Die sind im asiatischen Markt und im afrikanischen Markt Marktführer da. Zum Beispiel der neue Flughafen von Hongkong wurde damit designt. Etliche Großprojekte im Mittleren Osten wurden damit gemacht. Und das ist eine Software, die läuft unter Windows. Die ist richtig dick, das sind ein paar Millionen Codezeilen und die ist komplett in Force geschrieben. Die ist deswegen so erfolgreich, weil diese Software für jeden Großauftrag, für jede Großbaustelle angepasst werden muss, weil natürlich jede Baustelle immer ein bisschen anders ist und das lässt sich mit dem Force sehr einfach machen. Und das können die sogar auch im laufenden Betrieb, das heißt die Software ist schon lange beim Kunden und übers Internet werden dann einfach mal kurz Updates eingespielt und zwar nicht die ganze Software ersetzt, sondern es werden kleine Funktionsteile, nämlich die Force-Wörter, ausgetauscht in der Funktionalität. Es gibt Force auch ganz konkret in Hardware, nämlich da, wo Force als Maschinensprache ausgeführt wird. Der Erfinder von Force, der Chuck Moore, der ist inzwischen so um die 80 Jahre alt, ich glaube, ja, kurz vor 80 ist er, 1936 geboren, ist aber immer noch aktiv im Chip-Design. Der hat eine Firma, die nennt sich Green Arrays. Die ist oben in Nevada, in den Bergen irgendwo, ganz nett gelegen. Und die haben einen Chip entwickelt vor 2 Jahren, den sogenannten GA144. Das ist eine CPU. Die ist 1 cm mal 1 cm groß, also wirklich klein, und hat auf der Größe 144 CPU-Kerne. Also nicht Dual-Core oder Quad-Core, 144-Core. Und die ist wahnsinnig schnell, die kann richtig gut schnell getaktet werden und die wird für Signal, hauptsächlich für Signalverarbeitung benutzt, weil man jeder dieser Kerne hat eine bestimmte Aufgabe, nämlich Bitströme in gewisser Weise zu manipulieren. Die Daten fließen auf der einen Seite rein, werden über die Kerne gescheucht und dort manipuliert und auf der anderen Seite kommt das Ergebnis wieder raus. Ja, da gibt es spezielle Kerne, die dann auch rein für die Kommunikation zuständig sind. Ich bin jetzt kein Experte direkt in dem Chip, deswegen kann ich da keine Aussage machen, wie gut oder schlechter oder sowas ist das gegenüber anderen Architekturen. Gibt einige, die das einsetzen, auch hier in Deutschland, die diese Chips einsetzen. Das ist das Interessante, ich bin jetzt kein Hardware-Techniker, aber die sind taktlos. Die haben keinen Takt. Die sind in einem Grid angeordnet und in so einem Viereck angeordnet, 72 mal 72. Und die kann ich innerhalb des Grids irgendwie hintereinander schalten. Also ein paar sind nebeneinander, ein paar sind hintereinander und die am Außen, die können halt mit der äußeren Peripherie reden und die innen drin können nur mit den Nachbarn reden. Bitte? Das kann man wunderbar damit machen, ja. Weil man kann die auch im Flug neu programmieren. Weil jeder Kern hat seinen eigenen Speicher und seinen eigenen Stack und da kann ich in jedem Kern ein eigenes kleines Programm laufen lassen, was da mit den anderen kommuniziert. Es gibt in der Nähe von Hamburg, in Wedel, eine kleine Firma, Servonaut heißt die. Die machen in Force Module für Funktionsmodellbau. Funktionsmodellbau ist Modellbausätze für ganz große Erwachsene. Das sind solche Sachen wie dieser Traktor und die haben halt, also der kann zum Beispiel die Lichter an- und ausschalten, der kann natürlich fahren, der macht dann richtige Dieselmotorgeräusche, man hört, wenn er schaltet, die Beschleunigung, da sind natürlich Elektromotoren drin, die Beschleunigung ist aber so gemacht, dass sie dem entspricht, wie ein echter Dieselmotor beschleunigen würde, nicht wie ein Elektromotor beschleunigen würde und so weiter und so fort. Und um dieses zu simulieren, diese Funktionsmodule, die da drin sind, das ist in Force geschrieben, weil man in Force wunderbar ganz viele Funktionalität auf kleinstem Raum unterbringen kann. Getränkeautomaten. Es gibt eine Firma in England, MPE, die machen ein kommerzielles Force-System und machen hier die Coca-Cola-Getränkeautomaten. Fast alle Getränkeautomaten dieser Firma sind mit Force gesteuert. Das heißt, die Software, die nachguckt, sind denn noch alle Slots belegt? Nein, da die eine Softbrause ist jetzt aus. Jetzt muss ich mal nach Hause funken. Hier muss einer vorbeikommen und, sage ich mal, Fanta nachfüllen. Das wird alles mit Force gemacht. Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr irgendwo mal eine Cola gezogen habt, alles schon mal Force benutzt, aber steht natürlich nicht dran, dass da Force drin ist. In der Raumfahrt wird es sehr häufig benutzt. Das hier ist ein Beispiel der Neil Schumacher. Das war eine Probe von der ESA, meine ich. Die sind an einem Asteroiden ganz nah rangeflogen, haben, glaube ich, sogar eine Probe abgesetzt, um dort zu gucken, wie sich so ein Asteroid in Sonnennähe verhält. Und etliche Versuchsaufbauten dort waren mit einem Force gemacht, und zwar mit einem speziellen RTX 2010 Prozessor. Das ist auch wieder ein Force-Prozessor, kein Multicore, sondern ein Single-Core-Prozessor. Der wird ganz gerne benutzt in der Raumfahrt, weil er sehr strahlenresistent ist. Weil da hat man natürlich oben im Weltraum sehr viel mit Strahlung zu tun, und CPUs haben da manchmal ein Problem mit, und diese CPUs sind da sehr robust. Jetzt etwas moralisch Schwieriges, aber trotzdem ist es Force. Habt ihr vielleicht vor 2 Jahren mal gehört, Carrier IQ. Das ist eine Software, die Mobilfunkanbieter auf ihre Mobilfunkgeräte, die sie verkaufen, draufbringen lassen können. Und zwar iPhone, Android, Nokias. Das heißt, wenn ihr von AT&T oder Sprint oder wem anders, also die T-Mobile hat damals gesagt, dass sie das nicht machen, wenn man denen traut, die haben diese Software drin, und der Sinn und Zweck dieser Software ist erstmal die Qualität des Netzes zu prüfen. Das heißt, die guckt immer nach, wenn man sich einloggt, wenn man das Handy anschaltet, wo bin ich jetzt gerade hier, wie gut ist die Qualität des Funknetzes hier, und wenn es ein Problem gibt, funkt das zurück in die Zentrale und sagt, hier ist vielleicht ein Problem, dann müsst ihr euch mal drum kümmern. Die Electronic Frontier Foundation hat diese Software zugespielt bekommen und hat die mal reverse-engineert, zu gucken, was das ist, und es kam heraus, es ist ein Force, was da verwendet wird. Und zwar aus dem Grund, weil auch hier Force sehr kompaktes, klein ist. Es ist möglich, mit dieser Software, wenn die einmal installiert ist, Updates und auch Funktionsänderungen über Silent SMS zu verschicken. Silent SMS ist eine SMS, die im Mobilfunk verschickt wird, ohne dass der Anwender da was von mitkriegt. Und dann kann man halt Programmcode in die SMS packen und die an alle schicken, und dann kriegen die dadurch ein Funktionsupdate, dass diese Software jetzt neue Funktionalität hat. Gut, das ist jetzt moralisch ein bisschen verwerflich, aber auch dafür kann man Force einsetzen. Ozeanboden-Seismometer. Es gibt da eine Firma in Hamburg, Firma Send, die baut solche Seismometer. Ein Seismometer ist ein Gerät, was Erschütterungen im Erdboden messen kann, Erdbeben messen kann. Und die machen das speziell für Erdbeben, aber auch für die Erdölexploration. Das heißt, wenn irgendwo im Meer nach Erdöl gesucht wird, dann machen die meistens so, dass die solche Bojen, solche Seismometer auf dem Boden verteilen und dann irgendwo eine Sprengung machen. Die Schockwellen der Sprengung gehen durch den Boden und werden, wenn irgendwo Öl ist, in bestimmter Maße wieder zurückgeworfen. Und diese Seismometer können das auffangen, und aus den Profilen kann man hinterher sagen, aha, da ist Öl, und ja, da ist so viel, oder da ist jetzt kein Öl, da ist nur Meeresboden und nichts anderes, oder ist nur Methan oder was. Diese Seismometer werden auch im Indischen Ozean eingesetzt zum Tsunami-Warnsystem. Und zwar haben die da 2 Aufgaben. Die horchen einmal nach Erdbeben, und wenn Erdbeben ist, messen sie. Und außerdem messen sie den Wasserdruck, das heißt die Wassersäule über dem Gerät. Damit können sie feststellen, wenn eine wirklich große Welle drüber schwappt über das Gerät. Und dann, also das sind diese Geräte hier unten, diese gelben, diese OBUs. Wenn die sowas feststellen, dann können die über eine akustische Verbindung, und zwar über Schallwellen im Wasser, mit einer Boje, die oben schwimmt, oben drüber, Kontakt aufnehmen, können sagen, hier war was, hier war ein Erdbeben oder hier war gerade eine große Welle. Die Boje funkt dann über einen Satelliten zu einem Rechenzentrum, und von dort aus wird das dann verteilt und möglicherweise eine Warnung an den Küstengebieten ausgegeben. Und das ist auch Force. Hier unten in diesen OBUs, da läuft ein Force-System drin. Firma Send hat das selber entwickelt, auch mit einem FPGA, also einer Force-CPU in einem FPGA. Grund hierfür ist, dass Force sehr, sehr energieeffizient sein kann. Wenn man das selber so entwickelt mit einer eigenen CPU, dann kann so ein Gerät mit ganz wenig Strom über Jahre funktionieren. Entweder mit einer Batterie, dass es so 2, 3, 4 Jahre läuft, ohne dass man die Batterie wechseln muss. Oder sogar so, dass durch die Wellenbewegungen, die da unten noch spürbar sind, einfach Energie erzeugt werden kann. Energie genug, um das System anzutreiben. Und dann kann man es für Ewigkeiten auf dem Boden lassen, bis vielleicht irgendwann mal die Technik versagt. So, das waren so Anwendungen, kommerzielle Anwendung, die man sieht, wo Force benutzt wird. Es gibt einen Kollegen bei uns, der ist gerade dabei, das Internetprotokoll abzulösen mit Force. Der arbeitet an einem Produkt, das nennt sich Net2O, Netz 2.0. Und seine Vision ist, ein Netzwerkprotokoll zu machen, was sowohl die Geräte-zu-Geräte-Kommunikation ersetzen kann, nämlich sowas wie USB, wo eine Maus zu einem PC spricht, wie auch die PC-zu-PC-Kommunikation. Alles über das gleiche Protokoll, mit Sicherheit und Verschlüsselung und mit Anonymität und allem drum und dran eingebaut, das, was man heutzutage beim IP nicht hat. Da gibt es schon Prototypen auf Linux und Android. Und er arbeitet daran und er plant, in den entweder noch dieses Jahr oder nächstes Jahr zur ITF zu gehen und das mal vorzustellen und dann mal gucken, was passiert, ob da Ideen von übernommen werden. Hier ein paar Beispiele vom Net2O, wie das im Quellcode aussieht. Das ist, wie ich eine Verbindung zum Rechner foo.com aufmache, und zwar mit dem HTTP-Protokoll. Ja, das S, Anführungsstriche, das legt einen String ab, und zwar der String wird irgendwo in den Speicher gelegt und die Adresse von dem String dann auf den Stack gelegt. Protokoll nimmt das dann an und parst diesen String, nämlich weiß dann, dass es HTTP. Foo.com ist dann der Hostname. Host parst das dann und findet dann die Adresse raus. Data Window, Command Window öffnet dann die Kommunikation. Auf dem nächsten habe ich jetzt ein Beispiel, wie das aussieht, ein HTTP-Dokument zu laden, will ich jetzt im Detail nicht eingehen, aber das sind so die Befehle, um dann ein gesamtes HTTP-Dokument über dieses Net2O zu laden. Die ersten Tests über wirkliche Strecken, also er macht das zwischen München irgendwo und China, hat er da jemanden sitzen, mit dem er wohl redet, ist, dass die Latenzen viel besser sind und dass es weniger Congestion gibt, also Möglichkeiten, dass die Verbindung stockt bei größeren Datenübertragungen. Das ist halt da viel effizienter läuft als das IP-Protokoll. Muss man abwarten, was daraus wird. Ist interessant. Da springe ich jetzt gerade mal kurz drüber. Oder? Wie viel Zeit haben wir denn? Okay. Ja, das hier ist ein Beispiel. Es gibt dieses 99 Bottles of Beer. Das ist so eine kleine Programmieraufgabe und da gibt es im Internet ganz viele Seiten, wo das in verschiedenen Programmiersprachen gelöst ist. Das hier ist die Lösung in Force. Es geht darum, ein Lied aufzusagen, aufzusingen. Und zwar fängt es an, 99 Flaschen Bier auf der Mauer. Ich nehme eine runter, gebe sie rum und dann sind es nur noch 98 Flaschen auf der Mauer. Und dann fängt es wieder von vorne an. Und das ist die Implementation. Man kann das mal sich angucken und dann vergleichen mit anderen Implementationen, also wie das in C, Python oder sowas aussieht. Dann kriegt man ein Gefühl, wie schön oder nicht schön, je nach Geschmackssache, Force sich da liest. Es gibt auch Force zum Beispiel im Webbrowser. Im Google Chrome, schalte ich das mal gerade um hier, genau, hier haben wir Google Chrome, mache ich ein neues Tab auf und man kann sich das so als Extension installieren, GeForce, das ist auch das GNU-Force, klicke ich drauf, zack, jetzt habe ich ein Force, was im Browser läuft und das funktioniert genauso wie das andere auch, ich kann Words eingeben, ich kann mein Square eingeben. Square ist Dub, Sternchen, Semikolon, 5, Square, 25. Funktioniert genauso. Was da schön ist, ich kann das Force hier als Ersatz zu JavaScript nutzen, wenn ich das möchte, weil ich vollen Zugriff auf die DOM habe, auf das Domain Object Model von der Webseite und kann damit dann entsprechend arbeiten. So, was mag ich so an dem Force? Und das ist jetzt ganz meine private Meinung. Ich möchte auch niemanden missionieren. Ich kann die gleiche Sprache auf ganz verschiedenen Rechnern einsetzen, von der kleinsten Maschine bis größeren Maschinen. Ich habe gleich mal noch ein paar Folien, wo ich ganz schnell drüber gehe. Beispiele von Rechnern, wo ich in praktischer Arbeit Force einsetze. Force ist paradigmenagnostisch. Es ist nicht eine OOP-Sprache, es ist nicht eine funktionale Sprache, sondern es kann OOP sein, es kann funktional sein, es kann auch einfach wie Basic sein, wenn ich das denn so möchte. Es kann auch eine logische Sprache sein wie Prolog, wenn ich das dahin biege. Es kann mit Garbage Collection laufen oder ohne Garbage Collection, je nachdem, ob ich das will oder nicht. Und es kann nativen Code erzeugen, das heißt echten Maschinensprache-Code, der in maximaler Geschwindigkeit auf dem Prozessor abläuft. Es kann aber auch virtuellen Bytecode erzeugen, der dann langsamer abläuft, aber viel weniger Platz im Speicher verbraucht. Bitte? Das Planungsprogramm. Ja.
Wie übersichtlich ist der Code und wie einfach oder schwer ist es, solche Riesendinger zu machen? Also hat er erstmal ziemlich einfache Basics.
Man muss sich das selber überlegen oder man holt sich Bibliotheken ran. Einmal kann man vom Force natürlich auch, wenn man das auf einem Betriebssystem laufen lässt, wie Linux oder einem anderen Betriebssystem, kann ich die Bibliotheken mitnutzen. Ich kann also GTK oder Qt oder sowas kann ich mitbenutzen. Ich muss mir da also nicht X-Windows von der Pike auf neu programmieren. Könnte ich natürlich auch machen, muss ich aber nicht machen, kann die bestehenden Sachen einfach mitbenutzen. Und dieses Planungstool, das ist mit einem kommerziellen Force gemacht und da hat der Hersteller des kommerziellen Force auch eine ganze Reihe von Bibliotheksroutinen für Fenster, für Dialogboxen und sowas schon mit dabei geliefert, sodass der Programmierer das nicht alles selber machen muss. Der Code ist relativ übersichtlich, weil man das wunderbar modularisieren kann. Na? Man hat das nicht als einen großen Blob oder so weiter, sondern man hat das so als kleinere Module, was sich dann Stück für Stück aufbaut. Man hat unten so die Low-Level-Geschichten, darüber dann irgendwelche Zwischenschichten und oben programmiert man relativ High-Level.
Na?
Genau. Eigentlich schreibe ich mir für jedes Problem eine Domain-Specific Language. Ja? So ein Force-Code. So. Ja, ich guck mal gerade. Wo habe ich meinen. Da. So, lade ich mal. So. So, das ist jetzt Tetris in Force. Tetris for Terminals. Hier werden dann erstmal ein paar Konstanten definiert. Hier werden die Tastendrücke definiert. Ja, J ist Left Key, K ist Rotieren, L ist Right, also nach rechts schieben und so weiter. Dann habe ich Variablen für den Score, wie viele Piece, wie viel Level und so. Dann wird hier Zufallszahl generiert. Hier sind dann noch ein paar Hilfsbefehle, um Speicherzugriffe zu machen. Ein paar Primitives, um auf dem Bildschirm zu malen. Stone zum Beispiel malt dann ein Tetris-Stückchen, was dann da fällt. Draw Bottom zeichnet unten die unterste Sache des Schachtes, wo die reinfallen. Man sieht, das ist so schön modular gemacht. Hier ist die Hilfe. Hier wird der Score gemacht, hier ist Refresh. Refresh ist, Page ist Bildschirm löschen, wollen einen Frame, also rechts und links, den Schacht machen, unten den Schacht, die Hilfe wird angezeigt, dann wird der Score upgedatet. Lässt sich ja einfach lesen. Ne? Das Programm? Ja. Die sind nicht so wichtig, die sind nicht so wichtig. Ja, ich zeige. Ja. Hier bin ich im Browser. Muss ich mal eben. So, hier waren wir ja. Include tt.fs. Damit lade ich jetzt diesen Quellcode, den wir uns eben angesehen haben, rein. Der wird reingeladen, so als wenn ich ihn rein tippen würde. Und dabei ausgeführt. So, hat er gemacht. Das könnte noch sein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Na, tt. So, das ist jetzt mein Tetris. Leerzeichen. Na. Jups. Ja, das ist jetzt mein Force, wo das Sternchen und Plus vertauscht ist. Gehen wir nochmal rein. Include tt.fs, tt, press any key, da läuft es jetzt. Ja, jetzt kann ich hier runter drehen. So, Tetris halt. Jo, dankeschön. So, vielleicht haben wir noch Fragen. Ja.
Der Compiler, kann man das umkehren? Also kann ich mir die Definition von der Compiler angucken?
Ja, kann ich machen. Geh mal hier rein. Again, no. Und ich habe ja jetzt ja dieses TT aufgerufen. Eben. Und jetzt will ich mal vielleicht wissen, wie sieht TT aus. Da gibt es den Befehl C, das ist der Decompiler, sage ich CTT. Und dann gibt er mir den Quellcode wieder aus. Der hat sich jetzt nicht den Quellcode aus der Quelldatei geladen, sondern hat einfach das, was er kompiliert hat, vorher einfach wieder dekompiliert. Und zwar die Maschinensprache dekompiliert. Nee, da ist echte Maschinensprache. Jetzt. Aber die Maschinensprache hat eine Struktur, sodass der Decompiler, weil er weiß, das ist jetzt von Force kompiliert, weiß er, wie er das zurückübersetzen kann.
Wie ist das mit der Geschwindigkeit von Force Code? Also wenn man mal sagt, ein C-Programm hat eine Geschwindigkeit von 1, wie schnell ist dann ein Force-Programm, was das gleiche tut?
Wenn ich einen Native Code Compiler habe, wie das GeForce hier auf Linux, dann ist es 1. Ist also, wenn ich die gleichen Algorithmus verwende, kriege ich auch die gleiche Geschwindigkeit raus. Wenn ich einen Bytecode habe oder einen Threaded Interpreter habe auf einem Mikrocontroller, dann ist es Faktor 5 langsamer als C-Code. Dafür aber kompakter. Muss ich mich dann immer entscheiden. Will ich Speicherplatz sparen, dann kriege ich halt mehr Programm in meinen Mikrocontroller rein, dafür ist es ein bisschen langsamer. Oder will ich es maximal schnell haben dann nehme ich halt einen Native Code Compiler. Ich habe auch die Möglichkeit, viele Force-Systeme haben einen eingebauten Assembler. Ich kann sagen, dieses Wort jetzt, das möchte ich nicht in Force definieren, sondern das definiere ich in Assembler. Dann mache ich die 5, 6 Wörter, die ganz geschwindigkeitskritisch sind, die mache ich in Assembler und den Rest mache ich in High-Level Force. Okay, vielen Dank, viel Spaß noch.